Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Weiter geht's mit Handball hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Wir blicken zurück auf den gestrigen Abend, wo ja sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League gespielt wurde. Und die drei Spitzenreiter in der Handball-Bundesliga, die waren im Einsatz. Der Tabellenführer Flensburg und der Verfolger, die Neckarlöwen, die waren in der Bundesliga am Start. Und die Kieler, die ja auf Rang 3 momentan in der Bundesliga liegen, die hatten internationale Aufgaben zu erledigen. Und während die beiden Bundesligisten oder die beiden Mannschaften in der Bundesliga sich schadlos hielten, gab's für die Kieler einen Patzer. Wir sprechen über diese Spiele mit unserem Handball-Experten, mit Sebastian Mühlenhof. Hallo Sebastian.
Hallo Malte.
Fangen wir mal mit der Bundesliga an. Schauen wir zunächst darauf, was der Tabellenführer, was die SG Flensburg-Handewitt beim VfL Gummersbach geleistet hat. Mit 28 zu 23 haben sie am Ende gewonnen. Das sah zur Pause sogar noch höher aus.
Genau, da hast du recht. Es war wirklich von Anfang an eigentlich so, hat man das Gefühl, dass die Flensburger besser im Spiel sind. Es war zu Anfang noch sehr, sehr ausgeglichen. Das lag vor allem daran, dass Carsten Nichtlein einige Chancen noch entschärfen konnte, wie ich so ein bisschen dafür gesorgt hat, dass das Spiel auch eng blieb. Aber dann so über die Spieldauer, dann über die erste Halbzeit hin, wurden die Distanz zwischen den beiden Mannschaften immer größer. Gerade die Gummersbacher haben viele technische Fehler gehabt vorne, konnten ihre Chancen nicht nutzen, defensiv waren dann zu viele Lücken in der Abwehr. Sie konnten vor allem dieses schnelle Angriffsspiel der Flensburger, wofür sie ja bekannt sind und was sie sehr, sehr perfektioniert auch spielen, konnten sie einfach nichts gegensetzen, konnten ja keine Lösung dafür finden. Einfach aufgrund der technischen Fehler haben sie schon mal viele schnelle Thermogenesis-Nöße kassiert, durch Anders Egger zum Beispiel, der bis zur Halbzeit 7 Tore hatten, aber auch durch Rasmus Lauge-Schmidt. Und dann auch gerade wenn sie selbst Tor geworfen haben, waren die Flensburger für sie immer ein bisschen zu schnell, waren den Gedankenschritt schneller einfach als sie und konnten dort entsprechend mit der hohen Führung in die Halbzeitpause gehen mit 18 zu 10 insgesamt. Und dann in der zweiten Halbzeit haben sie das souverän zu Ende gespielt. Sie haben jetzt nicht mehr auf volle Pulle gespielt, sondern sie haben dann als 21 zu 14 stand für sie, haben sie so ein bisschen was rausgenommen, hatte ich so das Gefühl. Also da haben sie nicht mehr auf volle Pulle Gas gegeben, sondern haben sie schon den einen oder anderen ein bisschen auch schonen können. Jetzt mit Blick auf die nächsten Wochen, da stehen noch einige wichtige Spiele noch für sie an und konnte im Endeffekt verdient das Spiel gewinnen. Man muss sagen, dass die Gummersbacher in der zweiten Halbzeit besser waren als in der ersten Halbzeit. Sie konnten doch noch einiges besser machen, konnten noch ein bisschen rankommen. Aber insgesamt gesehen muss man sagen, dass die Gummersbacher in den letzten Wochen echt so ein bisschen außer Form sind. Es ist gerade im Angriff zu wenig, zu viele Fehler, zu viele Unkonzentriertheiten. Lange Angriff hat man gespielt, konnte daraus aber keine Tore erzielen, weil man einfach keine Lücke gefunden hat. Und da muss wieder ein bisschen mehr reinkommen, weil sie rutschen langsam Richtung Abstiegsränge. Da ist nicht mehr so viel bis zum Abstiegsplatz. Deswegen müssen sie aufwachen, weil von der Qualität her haben sie eine Mannschaft, die auf jeden Fall in den oberen Drittel reingehört und sogar so Platz 7 rum mitspielen kann. Deswegen muss jetzt wieder was kommen, weil sonst könnte es für sie noch ganz, ganz eng werden. Und das mit dem Kader, das wäre für sie auf jeden Fall ein Schlag, falls sie wirklich absteigen sollten. Aber wie gesagt, ich halte die Qualität dafür viel zu hoch. Sie müssen jetzt so langsam mal wieder Punkte gewinnen, wobei natürlich gegen Flensburg das schwierig ist, aber trotzdem kann man eine bessere Leistung von dieser Mannschaft erwarten.
Drei Zähler zurück in der Tabelle liegen die Rhein-Neckar-Löwen auf Platz 2 hinter den Flensburgern und die mussten gestern in Hannover ran. Die Rhein-Neckar-Löwen hatten da ein bisschen mehr Gegenwehr zu ertragen als die Flensburger gegen Gummersbach, setzten sich am Ende doch dann aber mit 30 zu 26 durch, waren aber zum Schluss der Partie so ein bisschen schludrig.
Genau, das ist so ein bisschen diese Rhein-Neckar-Löwen, die wir diese Saison kennengelernt haben. In der ersten Halbzeit war es wirklich sehr, sehr ausgeglichen, das muss man sagen. Da haben die Hannoveraner das sehr, sehr gut gemacht. Sie haben ja ohne gespielt, ohne ihren Kapitän Torge Johansen und unter anderem auch Mike Partei und Erik Schmidt konnten nicht spielen aufgrund einer Verletzung. Und haben das wirklich sehr, sehr ausgeglichen gestaltet bekommen. Sie waren wirklich immer dran. Der maximale Abstand, den sie hatten in der ersten Halbzeit, waren 3 Tore. Und gehen dann mit 14 zu 12 in die Halbzeit rein. Und dann kommen natürlich, dann haben sie die Löwen haben so ein bisschen was umgestellt in der zweiten Halbzeit, kommen sehr, sehr gut aus der Halbzeit raus und können damit ganz schnell wegziehen, führen dann mit 25 zu 18, wo wir alle das Spiel schon so abgeschlossen haben und selbst auch die Kommentatoren von Sport 1 haben gesagt, das wird nichts mehr. Und auf einmal kommt dieser Studioan rein, den wir von ihnen gewohnt sind. Nikola Jakobsson war Fuchs Teufelswild teilweise an der Seite, weil ihm das überhaupt nicht gefallen hat, was seine Jungs da gespielt gespielt haben. Da stand es dann 25-27, vier Minuten vor Schluss, und da war natürlich die Halle natürlich da. Sie waren, haben wirklich die Jungs nochmal angepeitscht, aber im Endeffekt haben so ein bisschen die Könner gefehlt, weil gerade der Rückraum um Fabian Böhm es durchspielen musste und Svensson und Christoffersen, und da hat es ihnen dann so ein bisschen in Kraft gefehlt. Und dann natürlich, als Patrick Grötzky das entscheidende Tor wirft zur 3-Tore-Führung, 3 Minuten vor Schluss, beziehungsweise sogar 1 Minute vor Schluss zum 4-Tore-Vorsprung, da war das Spiel halt für sie gelaufen. Wie gesagt, Patrick Grötzky mit 8 Toren bester Werfer, auch keinen einzigen daneben geworfen. Das ist ja eine unglaubliche Klasse, die er hat. Und sie hatten auch im Endeffekt einfach auch den besseren Torhüter. Appelgren war da das Tick besser. Dann so am Ende hin kam nochmal Palika rein, hat nochmal 2 wichtige Bälle weggenommen. Also im Endeffekt haben die Löwen das gewonnen, aber sie haben es wieder ein bisschen zu unnötig spannend gemacht. Und das wird sicher Nikola Jakobs nochmal ansprechen, weil so wie so fuchsteufelswild wie der war, hat ihm das mit Sicherheit zum Ende nicht hingefallen.
Fuchsteufelswild passt auch ein bisschen auf das nächste Spiel, was wir natürlich auch noch besprechen müssen, denn der Tabellenvierte, die Füchse Berlin, die haben sich eine Niederlage geleistet. Die haben nämlich beim letzten verloren, beim Bergischen HC, überraschend, also nicht deutlich, aber überraschend, mit 29-30. Was war denn da mit den Füchsen los?
Du, da fragst du mich auch was. Also das war echt eine Riesenüberraschung, dass sie zu Hause auch noch gegen den Tabellenletzten verliert. Man muss sagen, dass der Belgische HC gekämpft hat wie sonst was. Sie haben in der 10. Minute ja so ein bisschen ihren emotional Leader verloren. Schwere Verletzung für Viktor Szilágyi, an dieser Stelle gute Besserung, ist wahrscheinlich eine Kreuzbandriss, die er sich zugezogen hat. Und das natürlich sein Alter, er war ja schon zurückgetreten und ist nochmal reingekommen, um ja nochmal dafür zu sorgen, dass der BRC in der Liga bleiben kann. Und jetzt nochmal ein Kreuzbandriss. Ich denke, damit ist seine Karriere auf jeden Fall beendet. Der wird nicht mehr von zurückkommen. Und das wirkte irgendwie so durch die ganze Spiel durch, dass die Löwen, beziehungsweise die Füchse konnten sich nicht so durchsetzen gegen den Bergischen HC, konnten nicht so wirklich dauerhaft Lücken finden. Auch gerade die Abwehr wirkte für mich ein bisschen zu löchrig auf Seiten der Füchse. Sie haben ihnen zu viele Möglichkeiten gegeben. Und auch gerade im zweiten Halbzeit, es kamen sie überhaupt nicht rein in das Spiel, mussten wirklich, ja, sind auch davonziehen lassen, also auf 4 Tore teilweise. Sie kamen dann besser, als Peter Stochel reinkam, waren ein bisschen näher, kamen sie ein bisschen näher ran. Aber es wirkte nie so, dass die Füchse das wirklich gewinnen könnten. Man hat immer so das Gefühl, da fehlen so diese letzten 2-3% Konzentriertheit in der Abwehr, um die Bergischen Nazi einfach aufhalten zu können. Und das hat im Endeffekt auch den Ausschlag gegeben. Sie hatten zu viele technische Fehler vorne teilweise, Unkonzentriertheiten, sodass sie das Spiel nicht in Ruhe gewinnen konnten. Haben da auch ganz einfach den Rückraum auch teilweise nicht in den Griff kriegen. Also zum Beispiel Bogdan Ciriću auf Seiten der Bergischen HC mit 7 Toren bester Werfer, während auf Seiten der Füchse natürlich, wer sonst auch, wieder Nene, die schon mal wieder bester Werfer waren, auch mit 7 Tore. Und da muss sagen, da hat auch so ein bisschen das Torhüter so ein bisschen Unterschied gespielt. Björgvin Gustafsson hat es ein bisschen besser gehalten über die ganze Distanz, wobei das nur marginal war im Endeffekt, aber trotzdem konnten sie so diese, ja, letzten 2-3% waren einfach nur der Unterschied, die Bergische Nation nutzen konnte, um den Füchse zu besiegen. Und das sind für sie 2 Punkte, womit sie nicht gerechnet haben, die sie aber sehr, sehr gerne nehmen, weil sie jetzt 17. sind jetzt vorbei am Coburger HC, natürlich 2 Spiele weniger hat, aber trotzdem unglaubliche Leistung der Bergischen HC. Und ich glaube, das wird ihnen genug Selbstvertrauen geben für die nächsten Spiele.
Psychologisch auf jeden Fall erstmal ganz, ganz wichtig. Ja, also die ersten 4 der Tabelle, von denen haben 3 gespielt in der Bundesliga. Die Kieler, die waren in der Champions League gestern am Start. Kommen wir gleich zu. Vorher natürlich noch die anderen Ergebnisse. Magdeburg schlägt frisch auf Göppingen mit 33-32. Melsungen schlägt Barlingen-Weilstätten mit 30-22. Sehr, sehr deutlich. Magdeburg bleibt damit 5. in der Tabelle und Melsungen verbessert sich auf Platz 10. So, und jetzt dann das, was ich angekündigt habe, der Blick auf die Champions League, auf das Duell des THW Kiel gegen Veszprém. Die Kieler hatten ja schon Spiel 1 gegen Veszprém verloren und auch bei Spiel 2. Da lief es nicht besonders gut für die Kieler. Am Ende stand eine 25-27 Niederlage, Sebastian.
Ja, genau. Also die Kieler sind wirklich sehr, sehr gut ins Spiel eingekommen, muss man sagen. Sie waren von Anfang an wirklich sehr gut da, hatten mit Anni Wolf auch einen guten Rückhalt in der Phase und konnten schnell mit 5-1 davonziehen. Es wirkte sehr, sehr sicher, was sie gespielt haben. Gerade die Abwehr war es wirklich sehr, sehr gut, haben ihnen kaum Möglichkeiten gegeben, den Veszprémern einfache Tore zu werfen. Dann kam eine Auszeit der Veszprémer, natürlich, wenn du 5-1 zurückliegst in Kiel, da ist der Trainer nicht unbedingt zufrieden mit deiner Leistung. Und dann kamen sie viel, viel besser rein. Sie hatten gerade die Kieler Abwehr Probleme, gegen Leka in den Griff zu kriegen, haben da ein bisschen was umgestellt dann auch, um ihn besser in den Griff zu kriegen, aber sie kamen Tor um Tor ran, macht dann den Ausgleich mit zum 7-7, weil einfach ihre Rückraumschützen mit Nasch und Momi Ilić viel, viel besser einfach reinkamen, ihre Chancen einfach nutzen konnten, weil die Lücken dort entsprechend entstanden sind. Die Kieler, das wirkte dann im Angriff nicht mehr zu 100% konzentriert. Der Rückraum konnte nicht mehr die Lücken finden. Es war teilweise auch, hatte ich so das Gefühl, dass sie jeder versucht haben, einzeln dieses Problem zu lösen. Das ist gegen eine Abwehr der Bestpremmer nicht möglich in dem Rahmen, weil sie wirklich eine sehr, sehr starke Abwehr da auch hinstellen. Da haben zwei wirklich Abwehrexperten dabei mit Schuch und Terzic. Also es sind wirklich zwei sehr, sehr gute Leute dort. Und sie haben es dann ein bisschen besser hingekriegt. Sie konnten zumindest die Führung erstmal erhalten. 15-13 stand es dann. Und haben sich dann kurz vor Schluss dann wirklich so ein bisschen den Schneid abkaufen lassen, als dann 15-15 stand zur Halbzeit. Und dann lagen sie dann zurück in der zweiten Halbzeit, weil die Bestpremmer besser aus der Halbzeit rauskamen, viel, viel konsequent im Angriff einfach gespielt haben. Das ist im Endeffekt auch der ganze Unterschied dieses Spiel gewesen, weil defensiv war das mit einigen Ausnahmen durchaus okay. Andy Wolf hatte auch gute Phasen teilweise, aber war nicht dauerhaft da. Da war auf Seiten der Wäschpimmer Mikler in der zweiten Halbzeit um einiges besser und konnte dort einige Chancen wegnehmen. Aber die Kieler haben gerade im Angriff einige Probleme gezeigt. Sie konnten, wie gesagt, aus dem Rückraum keine Möglichkeiten finden, kaum Rückraumtore. Ich glaube, über 20 Minuten hatten die kein Tor aus dem Rückraum. Dann haben viele über ihre Außen gelöst, über Eckberg, aber auch über Rune Dahmke zum Beispiel. Oder aber auch ganz, ganz viel über Patrick Wiencheck. Das hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht, Bam Bam. Hat wirklich viele Tore auch dort auch werfen können, weil er einfach die Bälle bekommen hat, insgesamt 6 Tore von ihm. Und dann kam dann mit Nikola Bilek, kam dann wieder ein bisschen mehr Schwung rein. Man hatte gesehen, dass man die Abwehr ein bisschen auseinanderziehen konnte, aber sie haben es nicht dauerhaft hingekriegt, die Wäschpimmer Abwehr auseinanderzuziehen und dann ihre Chancen, die sie hatten, auch zu nutzen. Das war wirklich das große Manko der Kieler gestern, die jetzt seit 2011 erst ihr drittes Heimspiel verloren haben. Und das wirklich, jetzt wird es schwierig für sie, noch weiter nach vorne zu kommen. Sie sind im Moment Fünfte in der Gruppe. Aufgrund des Restprogramms ist für sie halt mehr als Platz 5 mit Sicherheit nicht drin.
Also werden wir natürlich auch weiter verfolgen hier im Rahmen der Sportshow auf meinsportradio.de. Das war der Handballblock mit dem Kollegen Sebastian Mühlenhof zur Bundesliga und zur Champions League. Sebastian, vielen Dank.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Sven Schulze, der Moderator von Kaltschnäuzig, dem Wintersport-Talk auf meinsportradio.de. Sobald es Winter wird, bespreche ich mit anderen kalten Schnauzen das Geschehen auf Hängen und Pisten, Bahnen und Loipen. Wenn dir unsere Sendung gefällt, dann schreibe doch bitte eine kleine Rezension auf iTunes und bewerte sie mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen, in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.